Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Brennpunkt Orange. Ich gehe heute wieder mit euch in die Bibliothek des Fußballs und habe ein ganz besonderes Werk entdeckt. Komm, ein Sport ist so eng mit gesellschaftlichen Fragen, nationaler Identität und politischer Macht verbunden, wie es unser Lieblingssport, der Fußball, ist. Und das war schon lange vor der jüngsten Weltmeisterschaft so, wo, glaube ich, der Letzte mitbekommen hat, wie stark Politik und Fußball miteinander verbunden sind. Recht deutlich wird das auch, wenn man zurückblickt in den sozialistischen Osten Europas. Dort war der Fußball natürlich ein Volkssport, aber er war eben auch Bühne, Prestigeobjekt, Machtinstrument und manchmal eben auch ein Raum, in dem sich gesellschaftliche Spannungen entladen haben. Staat wollte oder hat den Fußball genutzt und die Menschen machten daraus ihre eigene Fußballkultur. Und oft war dann eben ein Fußballspiel ein politisches Ereignis, das weit über 90 Minuten hinaus wirkte. Genau in diese Welt wollen wir heute schauen und mein Gast ist Per-Ole Hein, Politologe und Historiker mit dem Schwerpunkt Osteuropa und Autor des wunderbaren Buchs Meister des Sports, eine kurze Geschichte des Fußballs im osteuropäischen Sozialismus. Herzlich willkommen in unserem kleinen Podcast-Studio. Per, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Moin. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ich bin gespannt, was wir heute alles so erzählen werden, so rausfinden werden.
Bin ich richtig mit den Bezeichnungen Politologe und Historiker gewesen?
Ja, grundsätzlich schon. Also ich arbeite jetzt nicht als Politologe und auch nicht als Historiker, das sind aber die Fächer, die ich studiert habe. Ich arbeite in der politischen Bildungslandschaft hier in Mecklenburg-Vorpommern, aber das macht sich natürlich gut, wenn man da einen Abschluss draufschreiben kann und das ist nun mal, sind immer die, die ich habe und deswegen steht das, glaube ich, auch im Buch drin, genau. Also falsch liegst du damit auf jeden Fall nicht.
Wann ist denn der Fußball zu einem Forschungsgegenstand im historischen und politischen Kontext geworden oder anders vielleicht gefragt, was war denn zuerst da, das Interesse für Osteuropa und die Entwicklung oder das Interesse am Fußball?
Ja, also wahrscheinlich das Interesse am Fußball, wenn man jetzt so in die Jugend und Kindheit schaut, da natürlich aber irgendwie erstmal primär Fußball spielen und vielleicht ein bisschen Fußball schauen und nicht so die ganzen Hintergründe und die Gesellschaft, die Politik, die Wirtschaft, die dahinter steht, das kam dann erst später und ja, ich würde sagen, mit dem Erwachsenwerden kam die Faszination für Osteuropa. Das war irgendwie früh, war Rumänien ein Thema. Und dann hat sich das irgendwann mitten im Studium vermischt, sodass das ein ganz spannendes Themenfeld wurde, in dem man sich so ein bisschen ja, schlauer gemacht hat. Und das aber jetzt nicht gar nicht so richtig klassisch in der Uni. Da war Osteuropa auch mein Steckenpferd, aber jetzt nicht gar nichts mit Fußball. Das war eher privat. Das habe ich dann irgendwie. Habe ich mir dann abends angelesen und ja, hatte jetzt nichts mit der Uni zu tun.
Manchmal möchte man die Gäste hier im Podcast so, da macht man so eine Schublade auf und tut sie in so ein Fußballfach, Profifußball, Amateurfußball und dann gewisse Vereine. Gibt es für dich eine Schublade oder passt hier gar keine Schublade so richtig für dich? Also gibt es einen Herzensverein?
Herzensverein, ja klar, Hansa Rostock. Ich bin Mecklenburger, ich lebe in Rostock. Bin regelmäßig im Stadion, hatte früher meine Dauerkarte, jetzt nicht mehr, aber ich bin schon noch häufiger dort anzutreffen. Ich muss aber sagen, dass ich mittlerweile auch viele Vereine habe, die ich sympathisch finde und ja, schaue irgendwie so ein bisschen über den Tellerrand und versuche auch möglichst viele andere Vereine zu besuchen, ja, den Horizont da so ein bisschen zu erweitern. Sozialisiert so ein bisschen auf jeden Fall mit Hansa. Und wenn man in Mecklenburg-Vorpommern lebt oder auch hier zu Besuch ist, dann kommt man natürlich auch nicht an dem Verein vorbei. Das wird der eine oder die andere natürlich auch wahrscheinlich wissen.
Das ist sehr, sehr präsent und sieht man letztendlich in ganz Mecklenburg-Vorpommern, was da, glaube ich, so ziemlich in fester Hand ist. Aber diese Kombination, also du schreibst ja ein Buch letztendlich mit dem Schwerpunkt osteuropäischen Fußball. Also letztendlich so kann man über Hansa Rostock zum DDR-Fußball und dann eben zum Fußball darüber kommen oder ist das nicht der Weg? Also hast du einen anderen genommen? Also bist du eher gekommen, dass du über Studium, dann im Prinzip Entwicklung Osteuropa, Entwicklung im Sozialismus. Also wie führt der Weg zu der Kombination, ich interessiere mich für die Entwicklung des osteuropäischen Fußballs?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Alles so ein bisschen wahrscheinlich. Also dieses Hansa-Thema war, glaube ich, jetzt nicht so richtig ausschlaggebend. Eher, dass ich im Studium nochmal einen anderen Zugang bekommen habe zum Fußball und da dann so ein bisschen mein Horizont auch durch andere Menschen erweitert wurde. Irgendwie Leute, Kumpels, die Hoppen gefahren sind und dann irgendwie die ersten Lesungen besucht, die hier irgendwie im Literaturhaus angeboten wurden. Genau, dann über Hansa vielleicht noch ein paar Kontakte geknüpft zu Leuten, die wirklich viel unterwegs sind. Und dann ist das natürlich erstmal spannend. Und dann, glaube ich, kamen so die Klassiker. Erstmal Fußball in Ex-Jugoslawien, wie war das da? Das ist natürlich eine Faszination, die viele früh packt und vielleicht so eine kleine Einstiegsdroge. Und dann war es für mich auch dann interessant, wie war es denn in den anderen Ländern in Osteuropa, wie war es in der DDR? Ich bin 1993 geboren, also ich habe das alles nicht mitbekommen. Ich habe natürlich noch mal Hansa in der ersten Liga mitbekommen. Ich habe Energie Cottbus mitbekommen, dass die auch erste, zweite Liga gespielt haben. Und dann, wenn man ehrlich ist, hat man ja ganz lange nichts mitbekommen. So, dann war Hansa 10 Jahre in Folge in der dritten Liga, bis Union Berlin dann aufgestiegen ist, bis Magdeburg dann irgendwann wieder in die zweite Liga kam. Das waren natürlich Jahre, in denen der Osten fast gar nicht vertreten war. Und so hat sich das Stück für Stück ja so ein bisschen erschlossen, also das Interesse wuchs, genau, also Jugoslawien, DDR und dann natürlich auch die anderen Länder, bei denen man jetzt erstmal nicht sonderlich viel gefunden hat. Wenn ich jetzt so an Rumänien denke oder an Bulgarien, das reizte natürlich nochmal mehr, da noch ein bisschen was drüber rausfinden zu wollen. Genau, und so habe ich mir das dann alles Stück für Stück zusammengetragen. Und ja, es war so ein Prozess, der jetzt auch ein paar Jahre gedauert hat. Also es war jetzt auch nicht von Anfang an klar, okay, ich möchte ein Buch schreiben, sondern ich möchte erstmal wissen, wie war das? Weil, wie gesagt, ich habe es nicht miterlebt. Ich kenne natürlich viele Erzählungen und viele Bücher von Leuten, aber die Perspektive des Dabeiseins, des Erlebens, die fehlt mir natürlich komplett. Deswegen, ja, war das Interesse dann irgendwie groß.
Ich bin unglaublich dankbar, dass du dich dafür entschieden hast. Ich hätte wetten können, dass der Weg eben über Hansa Rostock und dessen Geschichte, die ja wirklich auch spannend ist mit der Verlagerung des Clubs etc., die ja auch eine ganze Menge dazu aussagt. Und so ist es eben gut, dass ich nicht wette, denn die hätte ich ja dann verloren. Das natürlich auch an die Hörerinnen und Hörer ein Hinweis, dass Wetten im Fußball keine gute Kombination ist. Aber lass uns über dein Buch sprechen. Es erschien im Arete Verlag. Ein wunderbarer Verlag, der mit den vielen Büchern zur Fußballheimat, aber auch anderen Büchern rund um den BFC. Wir hatten schon oft Bücher vorgestellt. Warum hat es dich zum Arete-Verlag verschlagen?
Ich, wie gesagt, also bei mir war es nicht klar, dass das ein Buch wird. Ich habe dann irgendwann Kapitel für Kapitel geschrieben. Und als das dann irgendwie Form annahm und ja, so 5, 6 Kapitel schon standen, dachte ich, okay, jetzt ist es schön, dass ich das hier irgendwie auf meinem Laptop rumliegen habe. Aber ja, vielleicht interessiert das auch noch andere Leute und vielleicht ist das auch eine Perspektive, die ja relevant ist oder nicht. Das wird man dann ja sehen, aber zumindest kann ich das mal versuchen, irgendwie an den Mann und an die Frau zu bringen. Und dann betrieb ich zu dem Zeitpunkt schon eine kleine Instagram-Seite, also die auch den Namen Meister des Sports trägt. Und da bin ich über den Verlag gestolpert. Mir da die Website mal angeguckt und gedacht, ich schreibe mal eine E-Mail hin. Und ja, so ein bisschen naiv. Ich finde, eine ganze Portion Naivität gehört irgendwie immer dazu, sonst wird man ganz viele Sachen nicht machen. Und das war irgendwie bei dem ganzen Projekt halt auch der Fall. Und ja, dann hat sich Herr Becker der Sache angenommen und fand das irgendwie interessant. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen, haben das ein oder andere mal telefoniert und er hat mir dann noch so ein bisschen natürlich die Richtung vorgegeben, was jetzt interessant sein könnte und was vielleicht eher nicht Erwähnung finden sollte oder wie das Ganze gegliedert werden soll. Genau, das war also jetzt keine strikten Vorgaben, sondern eher ein Dialog. Genau, und so führte dann eins zum anderen und dann hat er irgendwann gesagt, okay, ich glaube, dann könnten wir loslegen. Und das war natürlich ein Moment, der rückblickend total, ja, überwältigend war. Da war ich dann erstmal natürlich sehr glücklich. Genau, und habe dann da die ganzen Kapitel nochmal angepasst, überarbeitet. Das ist natürlich auch ein langer Arbeitsprozess. Und ja, so, dann erschien es jetzt vor 5 Monaten, also im Anfang, Mitte März müsste das gewesen sein. Und dann habe ich Herrn Becker tatsächlich auch auf der Leipziger Buchmesse getroffen, wo ein paar Exemplare dann rumstanden. Und ja,
ist schon was Besonderes, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ganz liebe Grüße an Christian, der die Episode sicherlich hören wird. Ich kann allen, die darüber nachdenken, das, was sie auf dem Rechner liegen haben, wenn ihr so eine ähnliche Geschichte habt wie Per, dann wirklich mit Christian zu sprechen, der an solchen Projekten immer interessiert ist. Du hast ja gesagt, das ist Kapitel für Kapitel entstanden. Das klingt nach sehr viel Zeit. Wie lang ungefähr, würdest du sagen, hast du an dem Buch gearbeitet und wo hast du die Informationen alle hergeholt?
Also die ersten Texte sind wahrscheinlich irgendwie drei, vier Jahre vielleicht vor Erscheinung entstanden und die lagen dann auch erstmal eine ganze Zeit lang rum. Also es war jetzt auch kein geradliniger Prozess, sondern da war auch natürlich, waren viele Unterbrechungen drin. Man hat mal mehr, mal weniger Zeit und mal mehr, mal weniger Lust. Aber so dann, als es dann final wurde oder ein bisschen konkreter vielleicht, dann waren das vielleicht nochmal so 1,5 Jahre, 1 Jahr intensive Arbeit. Und die Informationen, die habe ich größtenteils aus Literatur gezogen. Also ich habe hinten ein kleines Literaturverzeichnis im Buch. Genau, also erst so grundlegende Internetrecherche und so gehört natürlich auch alles dazu. Und dann geschaut, was geben die Bibliotheken her, was gibt es für deutschsprachige Literatur, was gibt es für englischsprachige Literatur, was gibt es bei den Verbänden oder bei den Vereinen selber, was haben die veröffentlicht. Also da gibt es ja mittlerweile auch Museen und Aufarbeitungen von Verbänden und Vereinen selber. Und so habe ich dann Stück für Stück Informationen zusammentragen können. Und genau, die flossen dann in die Kapitel ein. Also ich war jetzt nicht in Archiven unterwegs und irgendwie in Bukarest oder in Konstanza und habe da das Vereinsarchiv durchforstet. Das leider nicht. Dafür hatte ich dann doch keine Zeit. Genau, es war eine reine Literaturarbeit. Und ja, dann ist dieses kleine Heft rausgekommen. Das jetzt,
ein Buch mit 166 Seiten sind es, wenn ich richtig bin. Und es sind 7 Länder, die du, also aus Osten Europas analysierst, beziehungsweise beschreibst. Nach welchen Kriterien hast du die 7 ausgewählt?
Ja, also man hätte auch 9 machen können, also Jugoslawien und Albanien fehlen. Ich habe jetzt die Warschauer Vertragsstaaten oder Warschauer Paktstaaten quasi genommen, weil sich Jugoslawien ja so ein bisschen abgewandt hat nach dem Bruch von Tito und Stalin und Albanien auch nochmal so ein Sonderfall war. Und da habe ich es irgendwie glatt gezogen auf 7. Lustigerweise gab es zuerst das Jugoslawien-Kapitel. Also ich habe irgendwo hier noch ein Jugoslawien-Kapitel rumliegen. Das habe ich neulich auch nochmal bearbeitet. Das hat es aber nicht reingeschafft, weil ich dachte, dann müsste ich auch Albanien. Und bei Albanien waren die Informationen so spärlich. Zumindest als ich es damals dann verfasst habe und geschrieben habe und recherchiert habe, dass ich dachte, nee, dann lassen wir das und wir bleiben erstmal bei den 7, vielleicht kann man es irgendwann erweitern. Dann wird der Kontrast vielleicht auch nochmal deutlicher zu den Staaten, die jetzt drin sind. Genau, weil gerade wenn man jetzt an Jugoslawien denkt, da war der Fußball natürlich nochmal ein bisschen anders strukturiert. Da war ja aber auch die Wirtschaft schon nochmal ein bisschen anders strukturiert. Also ja, wäre vielleicht ein ganz interessanter Kontrast, aber hat es jetzt in die Erstausgabe erstmal nicht reingeschafft.
Ja, und ich glaube, da brauchst du dann auch tatsächlich eine ganze Menge Seiten. Das ist ja wirklich viel. Aber alle Länder bieten ja eigentlich viel. Und das ist auch, wie hast du denn dann entschieden, wie du das inhaltlich strukturiert hast? Also was du für ein Thema aufnimmst, hast du das mehr so chronologisch?
Ich wollte es chronologisch machen. Ich wollte schauen, okay, wie hat sich der Fußball in den 4, 5 Jahrzehnten entwickelt? Also in den 4, 4,5 Jahrzehnten. Bei der Sowjetunion war es natürlich ein bisschen mehr. Welche Veränderungen gab es da? Wie haben sich die Vereine dann im Laufe der Zeit geschlagen? Und also die Chronologie stand von Anfang an fest, dass das zentrale Element wird. Und dann habe ich geschaut, welche Epochen man irgendwie zusammenfassen kann, welche Entwicklungen lassen sich irgendwie festhalten, wann gab es Erfolge, wann gab es Misserfolge. Und ansonsten habe ich mich schon sportlichen und am politisch-ökonomischen entlang gehangelt und habe jetzt so Sachen wie, man könnte ja zum Beispiel auch die Entwicklung der Fankultur oder sonstige Sachen mit hinzuziehen. Da waren mir dann aber die Informationen zu spärlich und ja, ich wollte schon irgendwie versuchen, bei allen so ein bisschen das Gleiche abzudecken. Nicht, dass es dann in der DDR total viel um Fans geht oder um ja so Opposition im Stadion vielleicht, und das kann ich aber bei Bulgarien gar nicht belegen. Ja, dann muss ich es halt rauslassen.
Der Titel des Buches lautet Meister des Sports. Das ist für diejenigen, die vor 90 geboren sind, auf jeden Fall in Begriff. Warum hast du ihn gewählt?
Ja, weil ich so ein bisschen vielleicht auch ausdrücken wollte, was für eine Hochachtung ich grundsätzlich vor Sportlerinnen und Sportlern habe. Also so Menschen, die Leistungssport betreiben, ob es jetzt Fußball ist oder Leichtathletik oder was auch immer, und egal in welchem System, die haben immer einen riesen Respekt verdient, und da fand ich diese Auszeichnung, ne, auf die spielt sie jetzt ja so ein bisschen an, also die gleichnamige Auszeichnung Meister des Sports oder die noch ein bisschen höhere Auszeichnung verdienter Meister des Sports, die es in einigen dieser Länder auf jeden Fall gab, ja, fand ich irgendwie passend, um die Lebensrealität, um die Lebensleistung, um die sportliche Leistung auch irgendwie anzuerkennen von den Menschen, die auch mit ganz vielen Widrigkeiten konfrontiert waren. Genau. Und so kam ich irgendwie so ein bisschen auf diesen Titel. Ich weiß nicht, was hältst du von dem?
Naja, ich finde auf jeden Fall ihn sehr aufmerksam und ist natürlich auch so eine Verbindung. Klar hat man, na, ich glaube, ich bin etwas früher geboren, so, und ich habe, zur Wende war ich 15 Jahre. Und das hat gereicht, um für solches Lametta keine positive Assoziation zu haben. Aber das ist ja völlig in Ordnung. Er sorgt für Aufmerksamkeit. Und das soll ja einen Titel erreichen, um zu sagen, ich gucke mir mal das Buch etwas näher an.
War das ein Grund, dass du auf das Buch aufmerksam geworden bist?
Also grundsätzlich habe ich immer alles, was im Arete-Verlag passiert, in Blick drauf. Und natürlich ist man als jemand, der den Fußball im Osten ja begeistert verfolgt oder verfolgt, manchmal mit mehr und manchmal mit weniger Begeisterung, ist man sehr, sehr interessiert. Und grundsätzlich, ich habe einmal ein Interview mit dir gelesen oder einen Bericht, dass eben auch eine Intention von dir ist, dass eben der Ostfußball relativ wenig bekannt ist. Und das ist ja genau das, wo wir völlig d'accord sind. Also man kennt im Prinzip das Sparwassertor und das war's. Und wer der erste Fußballer des Jahres war in der DDR, das kennt schon keiner mehr. So, ne? Also man kennt immer Franz Beckenbauer und so weiter und dann erzählt man noch so irgendwie, dass der Franz Beckenbauer des Ostens ist, Dixi Dörner und lauter so ein Käse, aber man hat sich nie damit beschäftigt. So, und deswegen freue ich mich, wenn Menschen wie du, Autorin, sich mit dem Thema im Osten beschäftigen und so, wie du das auch tust, auch sehr tiefgehend. Aber nur allein, also ich glaube tatsächlich, du hast den Titel sehr, sehr gut ausgewählt. Du hast es halt jetzt positiv beschrieben. Ich habe allein zu diesem ganzen Lametta und Auszeichnung eine andere Assoziation, aber das ist ja eine individuelle Geschichte. Das Interesse hast du erzeugt und damit hast du aus meiner Sicht, oder habt ihr, ich weiß nicht, wie es entschieden wurde, alles richtig gemacht.
Ja, siehst du, also schon total zwei unterschiedliche Perspektiven auf das Thema. Ich finde, das ist so ein bisschen wie das ganze Thema an sich. Das ist wie dieses, wie spricht man jetzt über Erfolge, über Misserfolge, über Karrieren, die in diesem System stattfanden. Und da bin ich immer der Meinung, dass man das auf jeden Fall kontextualisieren muss. Also, dass wir jetzt einmal darüber gesprochen haben, okay, das war eine Auszeichnung, den Sportler und Sportlerinnen erhalten haben, die große Leistung vollbracht haben. Und gleichzeitig ist es ja so, dass der Staat, der diesen Titel oder die Staaten, die diesen Titel ausgegeben haben, nicht mehr existieren. Und dass die Leistung der Sportler und Sportlerinnen ja aber trotzdem noch da ist oder dass die Anerkennung dafür immer noch da ist. Und ich finde es Ja, also dass sich der Sport oder dass sich der Staat mit diesen, mit den Errungenschaften und mit den Leistungen der Sportlerinnen und Sportler geschminkt hat oder das kann er ja nicht mehr machen. Und ich finde, dass es trotzdem weiterhin diese Anerkennung für die Lebensleistung und für die sportliche Leistung dieser Menschen, dass die immer noch da sein kann, da sein soll vielleicht, wenn auch das natürlich im Kontext. Ja, vielleicht irgendwie sowas Erhabenes. Der Staat ist weg, aber die Meister sind noch da, so ungefähr. Ich hoffe, dieser Punkt kommt rüber so ein bisschen.
Also das ist, glaube ich, verstanden. Und ich glaube, es ist ganz wunderbar, dass wir über den Titel gesprochen haben, weil ich glaube, in dem ganzen Thema ist eben eine Ambivalenz drin. Und da passt weder Romantik noch alles kaputtreden, dass das alles nichts wert war. So, ne? Und genau wie du das sagst. Und ich glaube, die beiden Sichtweisen auf die verschiedenen Sachen sind eben wirklich wichtig, um das richtig einzuordnen. Jetzt reden wir schon über dein Buch vielleicht nochmal so ganz kurz. Du hast gesagt, du bist die Bereiche durchgegangen. Hattest du irgendwie so eine Zielsetzung, was du mit dem Buch erreichen willst? Oder hast du gesagt, ich gehe die Geschichten durch, will diese Geschichten erzählen? Und es gibt auch nicht sowas wie eine Zielgruppe. Also ist es mehr für Historiker, ist es mehr für Menschen, die sich für Osteuropa interessieren oder für Fußballfans? Ist es in der Regel, ja, durch die auch, es ist ja sehr komprimiert. Du hättest sicherlich auch 1000 Seiten schreiben können, aber es ist ja bewusst komprimiert, dass man so einen Einblick bekommt und damit letztendlich für alle Zielgruppen geeignet ist, die sich so ein bisschen für die Vergangenheit, für den Fußball und für Osteuropa interessieren. Kann man das so zusammenfassen?
Es ist jetzt sicherlich nichts für den, was heißt jetzt nichts, aber der Uni-Professor, der sich mit dem Sportsystem in Ungarn in den 50er Jahren auseinandersetzt, der wird da jetzt wenig Neuigkeiten draus ziehen. Es ist eher so ein gutes Einstiegswerk, würde ich fast sagen, das einen Überblick bietet, kurz und knapp über diese 7 Fallbeispiele. Und das war auch der Plan. Also es gibt zu einigen dieser Länder natürlich unzählige Werke mit 300 und mehr Seiten. Und das ist auch völlig fein. Und da kann man sich ganz, ganz viele Informationen ganz detailliert sich mit den Systemen auseinandersetzen. Aber was mir fehlte, war ein kurzes, prägnantes Übersichtswerk. Und das ist dann letztendlich entstanden. Genau, also wenn man sich jetzt auch ein paar Jahre schon mit dem Thema beschäftigt, wie du sicherlich auch, dann ist der Neuigkeitsgehalt vielleicht nicht ganz so groß. Aber die Zielgruppe, also wenn es denn eine gab, dann waren es, glaube ich, tatsächlich eher, also ich habe mir jetzt keine ausgemalt, okay, das ist jetzt meine Zielgruppe. Aber wenn ich an Lesende gedacht habe, dann waren das wahrscheinlich irgendwie Leute meiner Generation. Also Leute, die das jetzt selber nicht miterlebt haben. Und das kommt noch hinzu, insbesondere auch Leute, die jetzt nicht irgendwie im Osten leben oder ostsozialisiert wurden. Mir ging es auch ein bisschen darum, ja, wenn man irgendwie Kommentarspalten liest, dann sagt man, dann liest man auch oft irgendwie, ja, so Ost-West-Debatten. Und da fehlte oder fehlt auch immer noch ein ganzes Stück Sensibilisierung für, warum sind die Zustände, wie sie sind. Und genau, das ist da halt auch mit eingeflossen, dass man da so ein bisschen geneigten Lesern auch aus dem Westen, ja, vielleicht so ein bisschen die Situation erklärt oder näher bringt und darauf aufmerksam macht, dass es jetzt nicht die gleichen Startvoraussetzungen waren, weil das ja irgendwie oft vergessen wird, habe ich das Gefühl.
Da triffst du ins Schwarze, glaube ich, und ich will auch meine Generation noch hineinholen. Also es ist wirklich ein wunderbares Buch, weil selbst wenn man natürlich sagt, okay, so den ostdeutschen Fußball, damit habe ich mich beschäftigt, auch mit der Geschichte, da trifft das vielleicht zu, was du sagst, aber man gerade bei allen anderen Ländern, also da ist man dann, so eine grundsätzliche Entwicklung kennt man, aber da liefern das trotzdem viele Sachen wie, ach, so war das und so weiter. Also sehr, sehr lesenswert, viele Informationen, die mir dann eben auch schon lange nicht mehr präsent waren, aus unterschiedlichen Gründen. Es gibt eben auch Länder wie Rumänien, wo ich tatsächlich nicht so im Detail drin gesteckt habe. Also deswegen passt das, glaube ich, sehr, sehr gut für alle Generationen und so wie du das beschrieben hast, ist das auf jeden Fall etwas, wer sich wirklich mit dem Fußball im Osten beschäftigen will, der findet da einen sehr, sehr guten Einstieg in ganz Osteuropa. Und da sind wir natürlich auch bei einem gewissen Risiko. Man hat ja dann schnell so, na okay, da wird der Ostblock beschrieben und damit ist im Prinzip ein einheitliches Bild auch klar. Alles im Osten war identisch, alle waren gleich in allen Ländern. Wie unterschiedlich waren denn, wenn du die 7 Länder betrachtest, die Fußballsysteme und die Art und Weise der Förderung denn nämlich tatsächlich?
Ja, das kommt ganz auf den Einzelfall an. Ich würde sagen, dass ja die Startvoraussetzungen auch schon in diesen Ländern unterschiedlich waren, denn einige hatten ja davor schon eine große Fußballtradition und andere eher nicht. Wenn ich da jetzt an Ungarn denke, die dann ja auch relativ zügig mit der Goldenen Elf sehr erfolgreich wurden, die konnten natürlich darauf aufbauen, dass sie vorher diese Tradition des Donaufußballs hatten. Die Tschechoslowakei natürlich zum Teil auch. Und das war jetzt in Bulgarien und Rumänien eher nicht der Fall. Also die Länder starteten bei Unterschied oder auf einem unterschiedlichen Niveau. Dann entwickelte sich das vielleicht gerade so systematisch, strukturell eher erstmal in die gleiche Richtung. Und dann haben wir aber natürlich ganz verschiedene Ausprägungen. Also wir haben Länder, die konstant erfolgreich sind. Wir haben Länder, die eine WM-Teilnahme vorweisen, wie zum Beispiel die DDR. Wir haben Länder, die dann die Früchte dieser Struktur oder des Ausbildungssystems erst ernten, nachdem der Sozialismus bereits zusammengebrochen ist. Also ganz unterschiedliche Verläufe. Und wenn wir jetzt ganz nüchtern auf Titel gucken, dann hat natürlich auch jetzt nicht jedes Land einen Titel vorzuweisen oder nicht jeder Club aus einem Land, genau, oder Vertreter eines Landes so rum. Also da gibt es durchaus Unterschiede und die sind auch sehr spannend zu beobachten. Und natürlich auch der politische Einfluss. Also das System war ja grundlegend erstmal ähnlich, aber die nationalen Charakteristika, die waren unterschiedlich. Und wie sich das Ganze ausgewirkt hat, das war in der DDR so und in Rumänien hat sich das ganz anders ausgewirkt. Oder die Funktionäre haben dann nochmal an anderen Stellschrauben gedreht.
Kann man sagen, die Intensität der staatlichen Kontrolle, kann man da sagen, dass es in einzelnen Ländern stärker war als in anderen? Oder ist es, wie du gerade sagst, dass es einfach ganz unterschiedliche Stellschrauben waren?
Ja, also grundsätzlich gab es liberalere Staaten und es gab Staaten, da war es ein bisschen restriktiver. Das wirkte sich natürlich auch auf den Sport aus. Ja, klar, wenn wir jetzt zum Beispiel an die Geheimdienste denken, dann haben sich hervorgetan durch äußerste Brutalität und andere waren dann eher nicht so repressiv.
Wenn du einen Fußballfan in eins der 7 Länder, nur in eins schicken dürftest, um die Geschichte des sozialistischen Fußballs zu verstehen, in welches Land würdest du denn schicken oder in welches ehemalige Land?
Das ist eine gute Frage. In meinem Kopf war jetzt sofort Rumänien, einfach weil ich irgendwie eine Faszination und ein Faible für Rumänien habe.
Wo kommt der her?
Oh, das ist, ja, auch das ist ein guter Frage. Ich habe Freunde in Rumänien, ich war schon öfter dort und es ist irgendwie ein Land, das sonst unterm Radar ist. Ich glaube, dass man auch als irgendwie fußballaffiner Mensch vielleicht dann, es ist natürlich auch weiter weg als jetzt zum Beispiel Tschechien oder so. Und was ich sagen wollte gerade ist, als fußballaffiner Mensch kommt man dann doch eher mal nach Polen, weil es das Nachbarland ist, oder nach Tschechien. Aber nach Rumänien wahrscheinlich eher weniger. Kein klassisches Urlaubsland, würde ich jetzt behaupten. Also nicht mit heutzutage auf jeden Fall nicht mehr. Damals war das ja vielleicht noch ein bisschen anders. Aber ich glaube, dass Rumänien vieles vorweist, was für die Entwicklung wichtig ist. Also wir haben ein System, das mal liberal, mal repressiv ist. Wir haben administrative Willkür, also Versetzung von Vereinen und Delegationen. Wir haben aber auch Erfolge. Wir haben mit Steaua Bukarest einen Europapokalgewinner. Ich glaube, dass Rumänien wird da, glaube ich, ein gutes Land. Und wir haben natürlich auch Grenzverschiebungen in Rumänien, das ist ja auch nochmal spannend. Also dieses Ganze, was passiert eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Grenzen in Europa, dass da irgendwie ganze Landesteile plötzlich zu einem anderen Staat gehören, dass da Menschen natürlich leben, die dann in einem anderen Staat plötzlich leben. Das haben wir auch in Rumänien ganz, ganz krass, gerade mit dem Nachbarn Ungarn. Genau, also so ein bisschen könnte man die Entwicklung in Rumänien, glaube ich, ganz gut ablesen. Ja.
Dann lass uns mal so ein bisschen tiefer reingehen, was natürlich eine Rolle spielt, letztendlich auch länderübergreifend, ist so dieser Gegensatz zwischen privilegierten Clubs, zum Beispiel Armeeklubs, und dann eben so lokal verwurzelten Betriebssportgemeinschaften. Wie wurden denn die Vereine, die unterstützt werden sollten vom Staat oder in Sport, wie erfolgte denn diese Unterstützung in der Regel?
Ja, die Vereine, die nah am Staat waren, das waren ja in der Regel, waren das die Vereine der bewaffneten Organe, also Polizeivereine, Armeevereine oder Vereine, die den Geheimdiensten nahe standen. Und diese Nähe war da auch natürlich sehr wichtig. Also wenn man kurze Wege zum Ministerium hatte oder zu dem Ministerium gehörte, wurde man natürlich auch direkt aus dem Ministerium finanziert. Bei einer Betriebssportgemeinschaft, die war dann natürlich immer einem Betrieb angehörig und da war die finanzielle Ausstattung ja dementsprechend anders. Und man hatte natürlich Stellschrauben, die ganz praktisch waren, wie zum Beispiel eine Einberufung im Falle von Armeesportgemeinschaften oder Armeeklubs. Das heißt, wenn ein besonders talentierter Spieler ja nicht so wechselwillig war, dann konnte man den auch kurzerhand einberufen oder damit drohen, dass man ihn in die Peripherie schickt und dass er da seinen Militärdienst ableistet. Das konnte sicherlich helfen bei der Kaderzusammenstellung. Das heißt, dieser Zugriff auf die besten, talentiertesten Spieler und dann die Nähe, also die politische Rückendeckung und damit einhergehend natürlich auch die Infrastruktur, die häufig besser war als bei gewöhnlichen Clubs. Wenn wir jetzt an Armee- und Polizeivereine denken, dann sind das ja auch oftmals Vereine, die irgendwie in den Hauptstädten oder in größeren Städten angesiedelt waren. Und das ist natürlich auch nochmal ein Argument für kurze Wege und natürlich auch für Verpflichtungen oder von ja, Einberufung, Delegierung von Spielern. Genau. Und der Vorteil geht natürlich noch weiter. Das heißt, wenn sich bei Steaua oder beim BFC Dynamo die besten Spieler tummeln, dann ist das natürlich auch ein Anreiz für andere Spieler dahin zu gehen. Also wenn alle guten Spieler bei Bayern München spielen, dann würde ich als aufstrebendes deutsches Talent auch sagen, okay, dann versuche ich es auch bei Bayern, weil da habe ich am ehesten die Chance, Titel zu gewinnen. Und letztendlich ist es ein kompetitiver Sport. Die meisten wollen wahrscheinlich Titel gewinnen. Genau. Und dann hat man natürlich auch Vorteile wie die Bezahlung. Also die Spieler wurden ja anhand oder gemäß ihres Berufs oder Rangs bezahlt. Und so ein Armeerang warf dann doch mehr Geld ab und andere Vorteile als ja, die Schlosseranstellung bei der BSG um die Ecke. Also alles Vorteile, die durchaus nachvollziehbar sind. Genau. Und letztendlich war das eine Schwerpunktbildung. Also, wie es heute aus wirtschaftlichen Motiven auch der Fall ist, war es halt damals aus politisch und vielleicht auch ein bisschen wirtschaftlichen Motiven auch so. Also diese Gegenüberstellung von Betriebssportgemeinschaft und dann den bewaffneten Organen. Ja, die war schon relativ zentral in dem System, das muss man schon sagen.
Und also weil es nochmal um die ganzen Vorteile geht, also das Thema Wohnung darf man halt auch nicht vergessen, das ist eine ganz andere Zeit, ne? Da war es wirklich ganz essentiell, Wohnung, das war nicht so ganz einfach, immer Wohnungen zu bekommen, gerade eben die dann nach der Wende geschundenen, aber zu Ostzeiten sehr geschätzten Neubauwohnungen. Das war alles nicht so ganz einfach und die Trainingsbedingungen, das hast du ja gesagt, teilweise eben auch Reisemöglichkeiten durch internationale Wettbewerbe bei größeren Vereinen, was du eben bei einer BSG, was faktisch unmöglich war.
Genau, ja, also so Vorteile wie Wohnung oder Auto, genau, die gingen natürlich dann auch damit einher. Schwarze Kassen, auch das war normal. Und die Reisemöglichkeiten, genau, das sind ja noch Themen, also gerade wenn man dann schaut, wer hat die Titel dann zum Beispiel in der DDR nach Bildung der Fußballclubs oder auch schon davor der Sportclubs gewonnen und da kommen die Betriebssportgemeinschaften ja kaum noch vor. Also ich glaube, BSG Chemie Leipzig war dann da die letzte Betriebssportgemeinschaft und im FDGB-Pokal gab es vielleicht nochmal einen Sieger, aber ansonsten haben die ja nur noch eine Nebenrolle gespielt.
Das muss ich mir sogar nochmal angucken, ob es klar, ich weiß gar nicht, ob im FDGB-Pokal dann zum Schluss sogar nochmal BSG, ich glaube tatsächlich, das war relativ Dynamo BFC, aber ist ja so, also man wollte es ja dann eben auch in den Bezirkshauptstädten konzentrieren. Das ist in meinem Bundesland Thüringen aus verschiedenen Gründen, hat das nicht so geklappt. Da hat sich eben dann auch das große Unternehmen Carl Zeiss und der Betriebsvorsitzende dagegen ausgesprochen. Aber wie das Thema Spielerwechsel, du hast schon mal so angedeutet, jetzt gehen wir mal von einem guten Spieler, also heute würde man sagen Erstligaspieler aus. Wie frei war denn das mit dem Wechsel? Du hast das schon ein bisschen mit der Armee angedeutet, das Hörerinnen und Hörer des Podcasts kennen da auch einzelne Episoden, wo das berichtet wurde, dass eben dann, wenn der nicht so war, dann wurde man eben relativ schnell eingezogen und zwar irgendwo JWD und damit könnte dann auch relativ schnell die Karriere zu Ende sein. Andersrum ist natürlich so grundsätzlich, wenn man wechseln wollte und es passte mit dem Club, war das natürlich auch grundsätzlich möglich. Also ist rund um den Spielerwechsel, gibt es da irgendwelche Geschichten, die du so mitgenommen hast? Wie frei kann man den Begriff da, also wie frei waren die Spieler beim Wechseln? So.
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Da gibt es Beispiele, dass der Geheimdienst da irgendwie Druck gemacht hat und also dieses klassische ja, Medikamente, Zugang zu Medikamenten und so weiter und so fort. Ich würde es jetzt gar nicht so richtig verallgemeinern. Ich glaube, das kommt auf den Einzelfall an. Wir hatten vorhin ja Hansa Rostock, also die Umsiedelung von Empor Lauter aus dem Erzgebirge an die Ostseeküste. Und da waren es, glaube ich, 12 Spieler, die mitgegangen sind und der Rest hat sich geweigert. Und mit 12 Spielern, da braucht man schon den einen oder anderen mehr, um da eine wettbewerbsfähige Mannschaft auf den Rasen zu stellen. Ich habe oftmals Fälle gefunden, bei denen der Spieler nicht wechseln wollte und dann wurde das zähneknirschend irgendwie hingenommen. Also Jürgen Kreu, der hat sein Leben lang bei der BSG Sachsenring Zwickau gespielt, obwohl er eigentlich öfter mal nach Dresden wechseln sollte. Kommt natürlich auch immer darauf an, welches politische Gewicht der Verein oder in dem Fall natürlich auch der Betrieb hatte, genau. Und diese werden ja oftmals als Regionalfürsten bezeichnet. Also zum Beispiel dann in der DDR die SED-Leute. Bei Rostock gab es Harry Tisch, der das öfter auch mal unterbunden hat, dass die Spieler wechseln. Genau, also da waren viele Faktoren wichtig. Es gab auf jeden Fall oftmals Spieler, die nicht kooperiert haben und bei denen war das dann auch okay. Wir haben natürlich aber auch, gerade wenn ich an die frühen Jahre, ist natürlich auch eine Frage der Epoche. Ne? Also wenn wir jetzt an den Stalinismus denken, also die ersten Jahre bis, ja, ich sag mal, je nach Land, Anfang der 60er, Ende der 50er, da war es natürlich auch rigoroser. Da sind dann Spieler, die nicht gehorsam waren, sind dann auch teilweise ins Arbeitslager gewandert. Aber da ja, würde ich jetzt einfach kein pauschales Urteil fällen, sondern das irgendwie vom Land, von der Situation des Spielers und des Vereins oder der Sportgemeinschaft letztendlich, aber auch von der Epoche abhängig machen.
Genau, von der Situation im Land, ne? Gerade auch im Osten war rund um den Mauerbau eine ganz andere Situation als etwas davor. Und das ist richtig einzuordnen. Vielleicht nehmen wir nochmal einen ganz kurzen Blick auf die DDR, diese Zeit. Wenn du das so im Vergleich hast, also wie gesagt, ich kenne nur den DDR-Fußball durch eigenes Erleben und so ein bisschen, aber im Vergleich zu den anderen Staaten des Warschauer Paktes, gab es irgendein Spezifikum des DDR-Fußballs, was du bei den anderen nicht oder nicht so stark ausgeprägt gefunden hast? Oder hast du da nichts gefunden, was sich von anderen unterscheidet, signifikant?
Aus dem Stegreif fällt mir da jetzt nichts ein, also im Verlauf des Gesprächs sicherlich noch, aber
dann
gerade nicht.
Dann war die DDR ein typischer Vertreter des osteuropäischen Sozialismus. Wir haben ja die Betriebswirtschaftsgemeinschaften schon besprochen, den BFC Dynamo. Das ist nochmal ein Thema für sich. Da gibt es unglaublich viele Geschichten und würde diesen Podcast sprengen. Und immer wieder die zwei Seiten, die beleuchtet wurde, gab es eine Bevorteilung oder gab es die nicht? Oder ist die dann im Nachhinein auch zu stark besprochen worden? Ich will das gar nicht aufnehmen. Ich will vielleicht noch mal kurz den ersten FC Magdeburg aufnehmen, der ja nun einfach der einzigste DDR-Club, der dann den Europapokal gewinnen konnte. Denn es war ja so zu DDR-Zeiten, dass der BFC Dynamo so ein bisschen der FC Salzburg des Ostens war, ein gut unterstützter Verein, der wirklich regelhaft Europa enttäuschte und beim ersten FC Magdeburg hat es dann eben einfach gepasst. Was machte Magdeburg damals anders oder war es einfach nur, ja, ein guter Kader, ein Pokal halten, einen guten Lauf, den man hatte, glückliche Gegner? Was hat Magdeburg anders gemacht, dass es der Verein ist, der den Europapokal gewonnen hat?
Ich glaube, im Falle von Magdeburg spielt viel eine Teamchemie vielleicht eine Rolle. Also ich habe sowohl Beispiele dafür, dass es funktionierte, diese Zentralisierung, die besten Spieler beim Armeeklub oder beim Polizeiklub oder beim Geheimdienstclub zusammenzuziehen, aber auch viele Beispiele dafür, dass es abseits dieser politischen Macht und der Zentren, also der politischen Zentren, dass das auch hilfreich war für die Entwicklung des Fußballs. Und ich kann mir bei Magdeburg vorstellen, ich habe da jetzt keine Lösung oder keine konkrete Antwort drauf, ich kann mir bei Magdeburg vorstellen, dass es dieses Gewachsene ist. Das waren ja größtenteils Spieler aus der Region und ja, vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Athletic Bilbao heute oder mit, wir haben natürlich auch dann in der Sowjetunion Dynamo Tbilisi, die größtenteils georgischstämmige Spieler zusammenziehen und damit auch sehr erfolgreich sind. Auch den Europapokal gewonnen, tatsächlich gegen KZ Jena im Finale und Düsseldorf. Wir haben auch, wenn wir jetzt den Horizont vielleicht nochmal ein bisschen weitern, wir haben dann auch in Jugoslawien irgendwann diese Tendenzen, dass sich Vereine orientieren oder Clubs orientieren und Spieler zusammenziehen, die ja vielleicht ethnisch-kulturell Zusammengehörigkeitsgefühl schon haben, wenn ich da an Pristina denke oder so. Also kurzum, ich glaube, diese Regionalität und diese kontinuierliche Arbeit, dass das vielleicht nicht im großen Rampenlicht passierte, sondern dass man da so ein bisschen abseits war, dass der Fokus dann halt auf den Verein wie zum Beispiel den BFC Dynamo lag, das war natürlich sicherlich hilfreich. Das ist vielleicht auch so ein bisschen vergleichbar mit so neureichen Emporkömmlingen der dritten Liga oder der Regionalliga heutzutage. Also wenn ich daran denke, dass Hansa Rostock oder der HSV war natürlich auch ein klasse Beispiel in der zweiten Liga, da, wenn die drei Spiele nicht gewonnen haben, dann gab es das mediale Echo, dann hieß es irgendwie, was ist da los? Und dann so wuchs natürlich auch der Druck von außen. Und wenn ich jetzt an die SV Elversberg zum Beispiel denke, da hat man dieses mediale Echo natürlich nicht. Da kann anders gearbeitet werden, vielleicht anders langfristiger geplant werden. Also dass der Standort Magdeburg vielleicht dann in dem Fall ein Wettbewerbsvorteil war. Genauso wie der Standort Górnik-Zabrze zum Beispiel in Polen. Genau.
Nun war ja dieser Europapokalsieg, also alles, was sich ja diejenigen, die verantwortlich für dieses System waren, gewünscht haben. Also besser konnte es gar nicht werden. Man wollte natürlich auch im Fußball zeigen, dass der Sozialismus stärker ist und besser. Und da war eben das Jahr 74 natürlich ein zentraler Punkt. Nun war das 74, ja, die Zeit vor der Hochphase des BFC Dynamo. Aber wie hat denn die DDR diesen Sieg letztendlich politisch auch genutzt?
Also grundsätzlich war der Sport ja immer Argument oder Mittel, genau, um die Überlegenheit des Systems zu beweisen. Ich habe da jetzt keine Schlagzeile vor Augen, die danach irgendwie in den Zeitungen kursierte. Aber man darf davon ausgehen, dass das natürlich ausgeschlachtet wurde. Genauso wie der Sieg über die BRD ja im gleichen Jahr, also auch 74, dass das dann relativ schnell natürlich an Bedeutung verlor mit dem Weltmeistertitel des DFB-Teams. Das ist natürlich Ironie des Schicksals vielleicht oder ja. Genau, aber grundsätzlich hat man damit schon versucht, dass die Überlegenheit des Systems zu legitimieren quasi. Wobei der Fußball ja gar nicht im Fokus der Funktionäre stand. Also der Fußball wird natürlich immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und olympische Disziplinen waren da viel wichtiger. Aber das war natürlich trotzdem ein willkommener Erfolg. Und genau, war vielleicht auch so ein bisschen Selbstbestätigung, dass das Fußballsystem des Ostens mit dem des Westens mithalten konnte. Und fußte natürlich auch auf Reformen, die kurz zuvor oder einige Jahre zuvor eingeleitet wurden. Und damit hat man sich selber auch nochmal bestätigt, dass diese Reformen wichtig waren.
Nun erwähnen wir beide ja, so habe ich zumindest verstanden, Jürgen Sparwasser auch immer ein bisschen kritisch, nicht weil er das Tor geschossen hat, sondern weil eben häufig Gesprächspartner aus dem Westen nur ihn kennen und das im Prinzip der gesamte Fußball der DDR ist. Das ist er natürlich nicht, aber letztendlich mit dem Europapokalsieg und diesem Tor ist er natürlich eine historische Persönlichkeit und wird dann letztendlich mit seiner Flucht auch zu einer ganz besonderen Persönlichkeit, weil wenn die Ikone des Staates, der letztendlich dieses 1:0 erzählt hat, dann eben tatsächlich auch 1988 flüchtet, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bekam seine Tochter zunehmend Probleme, weil sie wohl einen Ausreiseantrag gestellt hat und deswegen hat er diese Möglichkeit der Flucht genommen. Aber ich weiß nicht, hast du dich mit Jürgen Sparwasser weiter beschäftigt oder ist das dann einfach zu viel? Aber das ist ja schon irgendwie tragisch, will ich nicht nennen. Also es ist ja, er hat ja nicht jetzt in dem Moment, er konnte fliehen, viele anderen konnten das nicht, also er hat eine Möglichkeit genutzt. Aber letztendlich war seine Flucht dann halt auch bildlich für den Niedergang des Systems.
Ja, gut, das war natürlich auch eine ganze Zeit später als das, was, also er war natürlich weiterhin der gefeierte Held, klar, aber das war 1988, wie du sagst, und das war jetzt ja dann 14 Jahre nach dem großen oder nach den beiden großen Triumphen. Ja, also ich habe mich jetzt ich habe mich jetzt nicht weitergehend dann mit der Biografie von Jürgen Sparwasser beschäftigt. Es war für mich bloß ein Aufhänger und bezeichnend, dass das halt dann immer kursiert. Genauso wie dieses, was du am Anfang auch sagtest, zum Beispiel Dixi Dörner, der Beckenbauer des Ostens oder Hadji als Karpaten-Maradona und so weiter und so fort. Das war natürlich alles, ja genau. Ja, schmälert natürlich auch immer die Leistung, weil das immer verglichen werden musste mit irgendeinem großen Spieler aus dem Westen oder aus dem Kapitalismus letztendlich. Genau, aber für die Staatspropaganda in der DDR war die Flucht von Sparwasser natürlich ein Fiasko. Also, um darauf vielleicht auch nochmal kurz einzugehen, ja.
Vielleicht auch, um das nochmal abzurunden, also der erste Fußballer der DDR war Manfred Kaiser, groß geworden in Gera beim Fußball zu dem Zeitpunkt, also das Wort war er eben bei der SC Wismut Karl-Marx-Stadt, beziehungsweise eben dann später Aue. Und was immer sehr, sehr ärgerlich, also das war eine besondere Figur, der das erste Mal diesen Titel hat und auch ein besonderer Leistungsträger zu dieser Zeit, in der frühen Zeit der DDR. Und dann finde ich es immer wieder schwierig, dass als er verstorben ist, da tatsächlich nirgendwo weder im Kicker noch irgendwo anders da eine Notiz ist. Und das sagt halt so ein bisschen was aus. Und das ist ja das, was letztendlich du auch mit dem Buch so, oder der Hintergrund für dieses Buch ist.
Wobei ich jetzt so ein bisschen das Gefühl habe, dass sich das gewandelt hat. Also wir haben ja jetzt in den letzten Jahren noch ein paar Ostlegenden, die verstorben sind, wenn ich da an Dixi Dörner denke, dann da gab es auch auf jeden Fall einige Artikel. Also vielleicht hat sich das auch so ein bisschen gewandelt. Ist jetzt so ein kleines Gefühl. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Na, wahrscheinlich diejenigen, die dann zur Wendezeit auch noch gelebt haben. Also ich muss vorsichtig sein, also die im Prinzip noch aktive Fußballer waren, die wir dann auch gemeinsam kannte. Manfred Kaiser ist jemand, den nur diejenigen, die zum Ostzeiten Fußball geguckt haben, spielend sehen haben. Ne? Also er hat noch zur Wende gelebt, so also dieses Geschichtsbewusstsein. Aber ich verstehe schon, was du sagst. Man soll da auch nicht so kritisch sein, man soll da positive Entwicklungen sehen. Wenn wir dann irgendwann nicht mehr hören, der Franz Beckenbauer des Ostens, dann bin ich zufrieden, wenn das weg ist.
Das hängt natürlich auch davon ab, welche Leute arbeiten denn beim Kicker zum Beispiel.
Genau.
In anderen, in den Medien. Also es ist ja wie überall sind Ostdeutsche oder Ostdeutsch-Sozialisierte natürlich auch eine Minderheit. Und ja, ich habe ganz oft das Beispiel, dass wenn Leute nach Rostock gekommen sind zu studieren, aus den alten Bundesländern, dann hieß es irgendwie, dass sie bis dahin, dass das Ost-West-Ding bis dahin für sie gar kein Thema war. Und das ist irgendwie so ein bisschen naiv und aber auch ein krasses Privileg. Also dass Leute jetzt vielleicht aus Hamburg oder aus Bonn mit der Wende, mit den Umbrüchen gar keine Berührungspunkte hatten. Außer vielleicht die Eltern von denen hatten eine neue Kollegin plötzlich im Büro. Aber sonst war es das dann auch. Ja, das spielt halt damit rein, ne? Und wenn das dann in der Redaktion zum Beispiel auch so ist, dass die gar keine Berührungspunkte mit irgendwelchen Vereinen, mit irgendwelchen Geschichten aus der ehemaligen DDR haben, dann wird sich das halt auch nicht in den Inhalten des jeweiligen Mediums widerspiegeln. Genau. Und ich hoffe, dass wir trotzdem jetzt in einem Prozess sind, dass sich das ändert, dass ostdeutsche Stimmen mehr Aufmerksamkeit erfahren, dass es in der Wirtschaft, in den Medien, in der Politik ostdeutsche Biografien gibt und diese sich Gehör verschaffen, weil ja, es langsam wirklich an der Zeit ist.
Ich mag deinen Optimismus und will vielleicht noch eins, bevor ich zur goldenen Elf von Ungarn komme, noch eins hinzufügen. Gerade das Thema Fußball, finde ich, mit dieser 2+6 Regelung, zeigt ja ganz entscheidende Probleme des Einigungsprozesses. Du hast es ja gerade beschrieben, also da gab es keinen Kontakt. Und warum sollte man denn im Fußball, okay, da waren mal irgendwelche so Leute von Leipzig mal kurz und Dynamo und die hatten ganz wilde Fans, aber die waren zum Glück relativ schnell wieder verschwunden. Und dann gab es irgendwie noch sowas, wo man sich lustig machen konnte in Cottbus, weil es im Prinzip nur polnische Fußballer war. Aber wann sollte ich mich denn mit dem Osten tatsächlich im Fußball beschäftigen müssen? Das musste ich ja kaum, weil im Prinzip die 2+6 Regelung sorgte dafür, dass der Osten kaum präsent war. Und ich glaube, das ist, gibt ja mehrere Geschichten dazu, dass das der einzig mögliche Kompromiss war, aber es war eben ein schlechter Kompromiss, der eben dafür sorgt, dass der Osten nicht sichtbar war. Und all das, was daraus entsteht, das hängt ja alles mit allem zusammen. Natürlich sorgt das für eine Unzufriedenheit, wenn du deinen Club dann verschwinden siehst. Und das ist ja passiert. Und eine Unzufriedenheit ist immer ein guter Boden für Kräfte, die ganz andere Sachen im Schilde führen. Und ich glaube halt die 2+6 Regelung, oder du hast das halt sehr, sehr gut beschrieben mit dem Fall, keine Berührungspunkte, dass das im Fußball so ist, hat was mit dieser Regelung zu tun, die einfach komplett falsch war und den Ostfußball komplett kaputt gemacht hat, aus meiner Sicht.
Ja, total. Ich bin da dabei jetzt auch gar nicht so richtig im Thema. Ich weiß bloß, dass da auch ja dieses Buch erschienen ist von Jan Mohnhaupt, Der geteilte Rasen, und dass da sehr detailliert auch noch aufgearbeitet wird. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich einen Podcast gehört habe, bei dem er zu Besuch war, und da sagte er, dass der DFV ja schon so ein bisschen im Auflösungsprozess war und da quasi überhaupt keine große Verhandlungsposition hatte und dass die Verträge oder die Regelungen dann letztendlich so gekommen sind.
Das waren ja keine Verhandlungen von zwei gleichen Verhandlungspartnern. Also das, bloß letztendlich hätte ich ja erwartet, dass man im Prinzip, man will ja das, sollte ja das Ziel haben, nicht je besser es dem Westen geht, umso besser ist es für alle, sondern zu sehen haben, wir wollen gesamtdeutschen gute Lösungen haben. So. Und wir haben ja all die Probleme, die aus diesen Problemen entstehen, eben dann trotzdem Jahre später zwar, und die es damals verursacht haben, kriegen davon vielleicht nichts oder nur noch wenig mit. Aber die Probleme haben wir ja, dass wir eben keinen gesamtdeutschen Fußball haben. Ich will jetzt gar nicht das Thema Regionalliga und so weiter.
Aber das ist auch mein gedanklicher Schritt, aber wir können das gerne thematisieren. Genau, da geht's weiter. Also dieses elendige Thema Regionalliga. Ich habe auf meinem Kanal, dieser angesprochene Instagram-Kanal, da habe ich kürzlich was zur Regionalliga verfasst, um da nochmal so ein bisschen Aufmerksamkeit drauf zu lenken, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass das ein Thema ist, was jetzt in den ersten beiden Ligen gar nicht so richtig thematisiert wird, zumindest nicht von Vereinen, die das nicht unmittelbar betrifft. Und da wünsche ich mir auch so ein bisschen mehr Solidarität. Also, dass die Verbände da in Bayern und im Südwesten da streiken, das ist ja jetzt nicht, ich habe da kein Verständnis für, aber ich kann es nachvollziehen. Dass aber wenig Solidarität, zumindest empfinde ich es so, aus den ersten beiden Spielklassen kommt, das finde ich ein bisschen schwierig. Und das ist, ja, das ist ein privilegierter Zugang zum Profifußball für die westlichen Regionen und für Bayern, weil sie eine eigene Regionalliga haben. Der Norden wird damit auch relativ zufrieden sein, aber der Osten ist einfach benachteiligt. Und das muss tatsächlich angegangen werden. Das ist ein Zustand, der so nicht haltbar ist, nicht tragbar ist. Ja. Also es zieht sich vielleicht doch noch ein bisschen bis heute. Ja, und der Prozess mit dieser Arbeitsgruppe und der Abstimmung, der ist ja jetzt auch erstmal gescheitert. Das heißt, wer weiß, wann wir da Veränderungen sehen. Ja. Weil es ist doch nichts frustrierender, als Anhänger oder Spieler von Lok Leipzig dreimal in wenigen Jahren in den Aufstiegsspielen zu scheitern als Meister. Das ist doch unfassbar.
Genau, genau. Und es trifft halt wieder den Osten. Also die Instagram-Seite heißt Meister des Sports. Ich lege euch in Link mit rein. Macht immer mal Themen, machst du immer mal auf. Jürgen Kreyer hast du eben als Thema gemacht. Du berichtest so ein bisschen, hast immer dann eben auch nochmal besondere Vereine, die BSG Chemie, PCK Schwedt. Das war auch so ein, dann immer so ein, in der FUVO hat man immer so die besonderen Namen, dann Chemie Bunhaschkupa und so. Das sind tolle Erinnerungen. Und du nimmst da ein wenig mit. Man merkt natürlich ein wenig den nordostdeutschen Einschlag, aber du hast dann schon den gesamten Osten im Blick. Empfehlt sich auf jeden Fall Seite abonnieren. Ich pack's euch mit in die Sendungsnotizen. Wir könnten jetzt noch lange über die Regionalliga-Reform und wir würden uns gegenseitig unglaublich aufschaukeln und aufregen. Aber bevor wir eventuell zensiert waren, lass uns doch über Ungarn und die Goldene Elf reden.
Ich bin da total lösungsorientiert. Also ich würde mich da jetzt gar nicht in
gelingt mir eventuell nicht so sehr. Aber du hast ja letztendlich beschrieben, letztendlich gibt es ja eine Lösung für das Problem. Und das Entscheidende ist, Meister müssen aufsteigen.
Bin ich total bei dir. Und egal wie die Lösung am Ende aussehen wird, ist genau das ist das zentrale Element. Sie müssen aufsteigen. Wie das dann ausgestaltet wird, das ja kann man nochmal diskutieren. Aber dass da was passieren muss, das ist ja an der Zeit.
Konsens schon erreicht. So, jetzt nochmal die Frage zu Ungarns Goldener Elf. Ist das sportlich gesehen die größte Mannschaft des osteuropäischen Fußballs oder kann man das einfach so nicht sagen?
Zumindest in der Rücksicht jetzt oder also sie wird zumindest als solche dargestellt, ja. Und die taktischen Veränderungen, die damit einhergehen, das war ja schon eine kleine Fußballrevolution, dass die ungarischen Trainer Sebesch und Bukowski da angestoßen haben mit der Systemumstellung. Also gerade dadurch, dass sie dieses Jahrhundertspiel in Wembley bestritten haben und dann auch nochmal das Rückspiel in Ungarn, würde ich sagen, gelten sie als größte osteuropäische Mannschaft. Da kommt sicherlich so schnell keiner ran. Ja, ich würde es einfach mal, würde ich zustimmen, ja, bejahe ich.
Und in Ungarn ist ja ein zentraler Punkt in der Geschichte des Landes in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Volksaufstand 1956, kann man sagen, dass der letztendlich ja zu einer markanten Änderung im Fußball führte, dass eben viele Stars das Land verließen und damit der ungarische Fußball ab diesem Zeitpunkt eine andere Entwicklung nehmen oder kann man das nicht in Verbindung bringen mit diesem Termin?
Doch, auf jeden Fall. Also wir haben ja davor schon, also wie restriktiv das System damals in Ungarn war, das sieht man ja auch davor schon, an dem Schicksal von Sándor Sükcs. Ich hoffe, ich spreche schon richtig aus, ich bin da immer ein bisschen. Ja. Der wurde ja bereits davor hingerichtet, weil er des Landesverrats schuldig gesprochen wurde, weil er eine Flucht geplant hatte und aus Ungarn ausreisen wollte und davor halt Teil dieser goldenen Elf war oder zumindest mit den ganzen Spielern gespielt hat, die dann zur goldenen Elf wurden. Da werden die ja schon oder haben die Spieler schon Eindruck bekommen, wie restriktiv das System ist und dass man wirklich absolut gehorsam sein muss. Und 56 entlädt sich das Ganze dann im ungarischen Volksaufstand und einige Spieler, die gerade auf Auslandsreise weilen, unter anderem Puskás, also die besten Spieler, die kommen dann auch gar nicht mehr zurück. Die bleiben dann gleich in Spanien. Und ja, es ist wieder diese angesprochene Ambivalenz. Also der Erfolg der ungarischen Nationalmannschaft wurde oder der ungarischen Clubs auch wurde erst möglich durch politische Unterstützung und fand dann wenig später auch das Ende durch die Politik, indem man diesen Volksaufstand hat niederschlagen lassen und so halt ja Zehntausende, Hunderttausende Menschen aus Ungarn auswanderten und natürlich auch sehr viele Fußballer und Fußballtrainer. Was manchmal so ein bisschen vergessen wird, ist, dass Ungarn auch danach noch relativ erfolgreich ist, einige Jahre. Und gerade die Clubs auch bis ja in den 60ern noch regelmäßig weiter in den internationalen Wettbewerben vertreten sind. Also das ist jetzt kein abruptes Ende dieser goldenen Ära, aber es leitet das quasi ein. Und dann irgendwann, ja, fadet das so aus und dann sind die Erfolge nicht mehr da und dann ist die große Fußballgeschichte Ungarns auch erstmal zu Ende, an die ja jetzt bis vor wenigen Jahren noch oder bis vor einem Jahr vielleicht noch angeknüpft wurde. Also Viktor Orban hat ja immer noch so ein bisschen, ja, versucht, darauf Bezug zu nehmen und diesen Fußball wieder zum Mittelpunkt des sportlichen Ungarns zu machen. Viele Vereine auch außerhalb der ungarischen Grenzen supportet, die, ja, wo ungarische Minderheiten halt relativ groß vertreten sind, in Rumänien, in Serbien. Da versucht nochmal, ja, so eine neues Narrativ zu schaffen und an die goldene Elf anzuknüpfen. Das ist allerdings nicht so richtig gelungen. Also die Erfolge blieben zumindest aus. Ja.
Zu Ungarn kann ich die Ausgabe 178 des Ballester empfehlen. Das ist keine Werbung, sondern eine Sachinformation, denn mein Lieblingsfußballmagazin ist einfach der Ballesterer. Ich empfehle ihn den sehr und die Ausgabe war ein Schwerpunktthema zu Ungarn, hat viel über Stadionprojekte, Steuererleichterung und auch, ja, so ein paar Subventionen aus der Politik für einzelne Vereine berichtet. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, die zentralen Artikel sind sogar online nachzulesen und die Ausgabe könnt ihr auf jeden Fall noch bestellen. Aber ich will jetzt nicht weiter bei den Ländern durchgehen. 7 wunderbare, ja, Überblicke findet ihr im Buch. Ich will vielleicht nochmal das Thema Fans oder Zuschauer ansprechen. Man kann ja staatliche Strukturen, die kann man kontrollieren, aber du kannst natürlich nicht 20.000, 30.000, 50.000 Menschen auf einer Tribüne kontrollieren. Klar gab es da immer Versuche. Wir hatten ja auch die Episode über die Staatssicherheit und den Fußball in der DDR. Aber letztendlich, wie muss ich mir denn so im osteuropäischen Vergleich so die Tribünen vorstellen? Waren das eigene, ja, Kulturen oder war das in dem Rahmen überhaupt nicht möglich? Gibt es da Unterschiede zwischen den Ländern? Gibt es, ja, Szenen, die auch im Widerstand waren? Was hast du so bei der Recherche erlebt?
Ich habe das Thema Fankultur und organisierten Support weitestgehend aus dem Buch rausgelassen, weil ich tatsächlich bei einigen Ländern, ja, nur spärlich Informationen gefunden habe. Es gab auf jeden Fall immer Vereine, die, oder jetzt vielleicht eine ganz allgemeine Antwort, es gab immer Vereine, die, ja, den Ruf des Widersachers hatten oder die Anhänger dieser Vereine. Das waren auch oftmals dann die Vereine, die in Opposition zu jenen Vereinen standen, die durch den Staat protegiert wurden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in Berlin uns Berlin anschauen, dann galt das da für Union Berlin. Genau, wenn wir jetzt nach Bulgarien schauen, dann war CSKA oder ZSKA der Club des Ministeriums und Levski, obwohl der auch teilweise zum Ministerium gehörte, war die oppositionelle Mannschaft und die waren dann eher anti-autoritär eingestellt und, genau, haben da versucht, ihre kleine Opposition im Fußball zu leben. Genau, viel kann ich dazu tatsächlich nicht sagen. Ja, es war einfach kein Thema, kein Schwerpunkt in diesem Band.
Mit dem Ende des Systems, wir haben es ausführlich für Deutschland besprochen, als das politische System zusammenbrach. Wie sind die Entwicklungen? Brachen überall die Vereine zusammen? Haben die sich neu erfunden? Gab es grundsätzlich in den Vereinen dann so ein bisschen, gerade in den Systemvereinen wie ZSK, BFC, so ein bisschen in Ruck nach rechts? Gibt es irgendeine Entwicklung, die du überall beobachtet hast, rund um den Fußball zur Wendezeit? Also als der Warschauer Pakt letztendlich aufgelöst wurde? Oder sind das sehr individuelle Geschichten?
Teils, teils. Also ich würde so ein bisschen vielleicht die DDR rausnehmen, weil das, oder dann die Gesamtdeutschland rausnehmen, weil das Sportsystem, die Sportorganisation hier ja nochmal anders ist als in anderen Ländern. Ich spreche von der Regel 50+1 zum Beispiel, die uns ja davor schützt oder unsere Vereine davor schützt, dass sie komplett irgendwelchen Investoren zum Opfer fallen. Und das gab es in vielen Ländern natürlich nicht. Und wenn man eins beobachten konnte, dann, dass oftmals, zumindest zum Beispiel in Rumänien oder Bulgarien, in der Sowjetunion oder dann später den Nachfolgestaaten war das auch so, dass da Männer, eigentlich ausnahmslos Männer, in den Besitz von Vereinen kamen und die auch oftmals mit Geld hantierten, dessen Ursprung nicht ganz klar war, bis hin zur organisierten Kriminalität. Genau, und dass sich da dann quasi so Fußballvereine plötzlich zum Hobby von irgendwelchen Millionären entwickelte. Das lässt sich auf jeden Fall festhalten. Und dass der sportliche Unterbau, also dass das Ausbildungssystem plötzlich nicht mehr so finanziert wurde, wie es vorher finanziert wurde oder ausgestattet wurde. Denn tatsächlich, ich glaube, das kann man auch ganz generell sagen, war die Sportausbildung, war die sportliche Infrastruktur innerhalb der sozialistischen Volksrepubliken schon recht beachtlich. Da wurde viel Wert auf die Ausbildung gelegt, da wurde viel Geld für die Infrastruktur ausgegeben. Und das bricht dann natürlich mit der Wende, mit 1989, 90 teilweise komplett weg. Und ich glaube, dass sich viele Länder bis heute noch nicht davon erholt haben und dass die sportlichen Spitzenleistungen, die dann davor teilweise erbracht wurden und vielleicht auch noch ein bisschen danach, dass die dann vielleicht mit wenigen Ausnahmen nicht mehr erreicht wurden. Also wenn ich jetzt an Bulgarien und Rumänien denke, dann haben sie mit der WM 94 ihren Höhepunkt, vielleicht noch ein bisschen danach, und dann bricht das aber auch zusammen. Also Stoichkov und Hadji als wirklich geniale Spieler, die in diesem System ausgebildet wurden, auch noch gespielt haben, wechseln dann nach Spanien. Und das ist natürlich auch eine Entwicklung. Also wenn die Fußballer davor in den Volksrepubliken gehalten wurden, ist es danach natürlich so, dass alle ins kapitalistische Ausland wechseln oder dann einfach nur noch ins Ausland, weil dann alles kapitalistisch war, dass sie dann alle ins Ausland wechselten und so natürlich auch der heimische Fußball in den Ländern selber ja massiv an Niveau verlor. Zum einen durch diese Ausbildung, die weggefallen ist, und zum anderen durch den ja, Weggang von guten Fußballern im großen Stil. Genau. Und dann noch gepaart mit den unklaren Besitzverhältnissen oder dieser plötzlichen kapitalistischen Übernahme von Vereinen durch Investoren, durch Geschäftsmänner. Das ist natürlich auch eine toxische Mischung. Da haben viele Länder bis heute dran zu knabbern. Und ja, es braucht da immer noch sehr viel Arbeit, um diesen Entwicklungen der letzten 20, 30 Jahre entgegenzuwirken. Das gelingt mal mehr, mal weniger gut. Die großen Erfolge blieben seither aber aus. Außer jetzt vielleicht bei Kroatien, ja. Wobei Kroatien natürlich auch wieder ausgeklammert werden muss, weil es ja Jugoslawien war. So einen richtig großen Erfolgsfall hatten wir seither eigentlich nicht. Ja.
Dann lass uns das nochmal eine Ebene drüber gehen. Also klar wird der Ostfußball oder der Fußball osteuropäischen Sozialismus heute vor allem unter dem Thema staatliche Einflussnahme diskutiert. Und ich finde es dann immer ganz lustig, wenn Fußballfans zu erzählen, ja, Politik hat im Stadion nichts zu suchen, wo ich immer sage, naja, die ist ja schon drinne. Also dass das halt, ja, eigentlich wirklich ein Käseargument ist, was überhaupt nicht schlüssig ist. So, und spätestens seit der WM muss ja nun eigentlich der Letzte erkannt haben, dass tatsächlich der Fußball immer ein Instrument der Politik war und auch ist. Etwas mehr und etwas weniger, das mag durchaus so sein. Aber ich glaube auch, dass sich die Politik 2006 sehr gefreut hat, dass sie eben...
Genau, also da würde ich auch so sagen. Also der Fußball ist immer den Einflüssen des Systems ausgesetzt, in dem er einfach agiert. Also ob das jetzt in das Sommermärchen 2006 war, das dazu beigetragen hat, dass die Deutschen plötzlich irgendwie als nett und freundlich und als gute Gastgeber da wahrgenommen werden. Oder ob es Katar ist, ob es jetzt die WM in den USA ist. Man richtet kein Turnier aus ohne einen politischen Hintergedanken. Das macht einfach niemand. Und der Fußball ist durch und durch politisch und auch auf jeder Ebene. Also Forderungen der Fankurven sind politisch. Mitgliederversammlungen sind politisch. Ermäßigung für Studenten und Rentner sind politisch. Also da kann man gar nicht. Ja, ich finde das auch immer ein absolut unsinniges Argument, das auch meistens einfach nur dazu dient, irgendwelchen ja, irgendwelchen Quatsch, irgendwelche diskriminierenden Ausfälle zu rechtfertigen und irgendwie sich gegen irgendwelche, ja, es dient einfach dafür, dagegen zu sein, sich irgendwie für eine pluralistische Gesellschaft auszusprechen und für demokratische Prozesse. Genau.
Damit hast du das ganze Kapitel abgeräumt mit dem Statement, ist im Prinzip beschrieben. So, vielleicht so ein bisschen zum Finale. Du hast jetzt wirklich bei deiner Recherche Geschichten, Vereine, politische Systeme. Du hast natürlich vorhin schon Mr. Bukarest so ein bisschen erwähnt. Gibt es irgendwie eine Geschichte, einen Verein, eine Person, was dich so ein bisschen beschäftigt hat, so ein bisschen länger? Also so bei mir ist es nach wie vor immer wieder Lutz Eigendorf, die Geschichte, weil die eben so noch viele Fragezeichen offen lässt, finde ich, was da genau passiert ist. So, und da bleibt man einfach hängen. Und wenn man da einmal einen Zipfel hat in Zeitungsartikel, dann recherchiert man nochmal neu und so weiter. Gibt es da irgendwas bei dir, wo du gesagt hast, also das hat mich irgendwie besonders bewegt, besonders interessiert?
Ja, doch, zwei Sachen. Also im Buch ist es erstmal die, wieder Rumänien, na klar. Das ist der Europapokalsieg von Steaua Bucharest 86, weil er in einer Zeit stattfindet, in dem Ceausescu, also der Diktator Rumäniens, unglaublich repressiv ist. Also als er an die Macht kommt, war er erst recht liberal, führte zu einer kleinen Blüte und das änderte sich dann aber relativ schnell. Und dann wurde es als Nationalkommunismus beschrieben. Druck auf Minderheiten, die Securitate, also der Geheimdienst, war da sehr aktiv. Es gab Versorgungskrisen, also die Leute hatten zu wenig zu essen. Das zeigte sich auch zum Beispiel darin, dass die deutsche Minderheit in Rumänien dann systematisch freigekauft wurde von der BRD, damit die ausreisen konnten nach Westdeutschland. Also diese Zeit, in der das stattfindet in den 80er Jahren, die war unglaublich schwer. Und gleichzeitig wurden so massiv Mittel in Fußball gesteckt, es wurden massiv Mittel in Infrastrukturprojekte gesteckt, also wie dieses riesengroße Haus des Volkes, was man heute noch in Bukarest bestaunen darf. Und diese Gleichzeitigkeit dieser Sachen und wie gleichgültig das System das hinnahm, das finde ich ja auf eine absurde Weise oder auf eine schreckliche Weise faszinierend. Und dass sich dann auch dieser große Triumph ereignet im Europapokal in der schwersten Zeit des Landes, das ist, ja, das kann man gar nicht in Worte fassen, das ist irgendwie bizarre. Ja, genau. Und es war ja dann trotzdem nicht, also es war ja der Erfolg der Fußballer, es war ja nicht der Erfolg von Ceausescu oder von, in dem Fall war es ja so, dass Valentin Ceausescu, also der Sohn vom Diktator, tatsächlich die Geschicke bei Steaua Bucharest übernahm und den Verein da quasi zum Titel managte. Und es war ja trotzdem die Leistung der Spieler und nicht des Systems, weil die Spieler haben den Titel in dem Falle trotz des Systems wahrscheinlich gewonnen und auch natürlich begünstigt durch das System, aber ja. Es ist diese Ambivalenz, die wir heute schon irgendwie öfter mal angesprochen haben. Genau, das fand ich, das ist irgendwie so ein Thema, bei dem ich immer ja schlucken muss. Und ich bin jetzt nach dem Buch so ein bisschen dazu übergegangen, mir Geschichten im Kleinen zu suchen. Also hier, du sagtest ja vorhin hier im Nordosten, also in Mecklenburg, ich bin immer beruflich viel im Land unterwegs und dann schaue ich auch mal links und rechts, welche Geschichten haben denn hier diese kleinen Vereine vom Dorf oder aus der Kleinstadt. Und in meiner Heimatgegend im Nordwestkreis, also quasi an der Grenze zu Schleswig-Holstein und an der ehemaligen innerdeutschen Grenze, bin ich auf eine Geschichte gestoßen von der BSG Traktor Schlagsdorf. Und Schlagsdorf ist ein Dorf, das lag damals im Sperrgebiet, also in dieser 5 Kilometer Zone zur Grenze. Und das heißt, wenn man in Schlagsdorf wohnte, hatte man eine Sondererlaubnis und wenn Leute da hinkommen wollten, um die Leute zu besuchen, oder aber wenn Fußballmannschaften da hinreisen wollten, um gegen die BSG Traktor Schlagsdorf zu spielen, dann brauchten sie einen Passierschein, um in die Sperrzone einzureisen. Und dann gab es ist jetzt nicht schwarz-weiß, also es wird jetzt nicht politisch bedingt, dass sie nicht mehr dort spielen durften, aber es haben sich dann Mannschaften aus der Staffel, die haben in der, ich glaube, auf Kreisliga, auf Kreisebene gespielt, haben sich beschwert, weil wenn diese Mannschaften vorbestrafte Spieler hatten, dann durften die nicht einreisen in die Sperrzone. Dann mussten die am Schlagbaum warten. Sie mussten aussteigen, standen dann da 2-3 Stunden, bis das Spiel vorbei war, und auf dem Rückweg wurden sie wieder eingesammelt. Und da habe ich mich mit 5 oder 6 ehemaligen Spielern dieser BSG Traktor Schlagsdorf getroffen, die 1981 ihr letztes Spiel gemacht haben. Weil dann wurde ihnen vom Verband angeboten, okay, wenn ihr weiterspielen wollt, ihr liegt im Sperrgebiet, das geht so nicht mehr, dann müsst ihr entweder in das nächste Dorf und da spielen, oder ihr dürft nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen. Und ja, irgendwie ins nächste Dorf zu fahren, um da zu spielen, war für die Mannschaft keine Option. Und dann haben sie sich dazu entschieden, den Wettbewerbsfußball in Schlagsdorf auszugeben. Und so ist die BSG Traktor 81 zum letzten Mal aufgelaufen. Da haben sie noch den goldenen Traktor im Bezirk gewonnen. Und ja, dann nicht wieder. Und erst 1991 wurde in Schlagsdorf wieder ein Fußballverein gegründet. Und dieser Fußballverein ist mittlerweile eine Spielgemeinschaft. Und die Spielgemeinschaft spielt in Mustin in Schleswig-Holstein. Die haben eine Ost-West-Spielgemeinschaft jetzt mittlerweile an einem Ort, an dem damals kein Fußball mehr gespielt werden durfte. Und das, finde ich, ist irgendwie eine Geschichte, ja, die hat mich auch nicht mehr losgelassen. Das sind jetzt so die kleinen Recherchen, die ich mittlerweile mache, so ein bisschen von der großen Ebene vom Buch jetzt so ein bisschen schauen, wie war es denn wirklich vor Ort. Und da sieht man dann doch noch ganz viele Besonderheiten und ja, schöne Geschichten, aber auch natürlich ja, traurige Geschichten. Und da sieht man, was das für Auswirkungen hatte, ganz konkret im Einzelfall. Genau. Und das sind jetzt vielleicht zwei Anekdoten, die da ganz gut reinpassen.
Ganz wunderbar. Die SG Schlagsdorf 91.
Genau.
Findet die Geschichte auch auf der Internetseite. Könnt ihr gucken. Ich verlinke das. Also das ist ja eine tolle Geschichte. Das ist ja eine echte Krönung dann. Das habe ich tatsächlich nicht gehört. Da muss ich mir einen Vorwurf machen. Also sowas ist ja eine ganz besondere Geschichte der Wiedervereinigung.
Und ich habe davor auch noch nicht davon gehört, dass es eine Ost-West-Spielgemeinschaft gibt. Also wenn irgendjemand da draußen eine Ost-West-Spielgemeinschaft kennt oder irgendwas Ähnliches, dann schreibt es mir gerne. Das schaue ich mir gerne an.
Ja. Also das ist ja ganz wunderbar und ganz fantastisch. Vielen Dank, dass du die Geschichte uns noch erzählt hast zum Buch dazu. Das ist ganz wunderbar. Zum Abschluss hätte ich so eine Kurzfragerunde. Es sind kurze Fragen, nicht lange überlegen. Die erste Antwort zählt, ich weiß, das ist manchmal nicht so einfach möglich. Dann sagst du einfach weiter. DDR-Fußball mit einem Wort beschrieben.
Na, Betriebssportgemeinschaft.
Das läuft schon. Der wichtigste Fußball des sozialistischen Osteuropas.
Der wichtigste Fußball?
Fußballer? Club. Entschuldigung,
Fußballclub. Fußballclub. Der wichtigste Fußballclub, Steaua Bukarest, würde ich sagen.
Der schönste Vereinsname im Osten ist oder war?
Ja, viele, kann ich entscheiden. Also die BSG Warnowerft Warnemünde finde ich immer ziemlich cool. Und Kernkraftwerk Greifswald, das ist natürlich auch genial.
Gut. Der größte Fußballer des Ostens?
Der größte Fußballer des Ostens, Dixie Dörner.
Das politisch am stärksten aufgeladene Fußballspiel der Geschichte?
Entweder, ich gehe mit Spanien gegen die Sowjetunion. Wann war das? 82 ja. Polen gegen die Sowjetunion, 82 in Spanien. So.
Okay. Ein Spiel, das du gerne live erlebt hättest?
Hansa Rostock, das letzte Spiel in der Meistersaison in der Oberliga.
Ein Fußballmythos über den oder aus dem Osten, das du gern widerlegen würdest?
Ich glaube, die Geschichte von dem Tritt, der die Jugoslawienkrieger ausgelöst haben soll, beim Spiel Dynamo Zagreb gegen, was war das jetzt, Roter Stern oder Partisan? Ja, auf jeden Fall das Spiel, was in
der Ausgangspunkt von allem ist.
Ja, genau.
Wo
Roter Stern, oder?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war Roter Stern, denn ich müsste es eigentlich auch wissen. Das ist die.
Ja, ja. Roter Stern, genau.
Genau.
1990.
Denn auch das Fußballbuch des vergangenen Jahres, das Pixie-Buch, was ich ja wunderbar dankenswerterweise auszeichnen durfte, da spielt dieses Spiel auch eine große Rolle. Aber das war nur eine Zwischenbemerkung. Wir kommen zurück zur Schlussfragerunde. Fußballfans im Sozialismus, angepasst oder widerständig?
Widerständig.
Ein Verein, den du heute gerne besuchst?
Chemie Leipzig.
Was kann der Fußball, der heutige Fußball vom Fußball im Osten, also dem historischen Fußball im Osten lernen?
Ausbildung, also den Wert wieder auf die Ausbildung vor Ort legen.
Und ich glaube,
das ist auch schon ganz gut erfolgt.
Ja. Und die allerletzte Frage, wem gehört der Fußball?
Den Fans.
Ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass du uns dein Buch vorgestellt hast. Nochmal wichtig, es gibt im Arete Verlag Meister des Sports, eine kurze Geschichte des Fußballs im osteuropäischen Sozialismus. 166 wunderbare Seiten, die wirklich einen Einblick geben in den Ostfußball mit dem Warschauer Pakt und damit auch die entsprechende Entwicklung. Es ist nicht so riesend schwer, dass ihr Angst habt, es anzufangen zu lesen, wer ihr ein halbes Jahr braucht. Es gibt wirklich, ist ein gutes, knackiges Format, das kann man immer in der Tasche haben. Ich habe es sehr, sehr gern gelesen und damit sortiert sich es ganz wunderbar in den Arete Verlag ein. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du nochmal gezeigt hast, Fußball ist eben mehr als nur 90 Minuten. Das erzählt von Vereinen, von Städten, von Fans, aber eben auch von Machtpolitik und gesellschaftlichen Veränderungen. Per, vielen Dank für das Gespräch und für diesen Blick hinter die Kulissen des Fußballs im sozialistischen Osteuropa. Und ganz herzlichen Dank, dass du dieses wunderbare Buch geschrieben hast.
Ja, danke. Du hast es gerade sehr schön auf den Punkt gebracht. Das könnte ich nicht besser. Und ich wollte noch hinzufügen, falls ihr euch das nicht alleine durchlesen wollt, sondern darüber auch ins Gespräch kommen wollt, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Ich habe in der letzten Zeit ein paar Lesungen hier in Rostock absolviert und das hat großen Spaß gemacht und ich glaube nicht nur mir, sondern auch den Leuten, die da anwesend waren. Wenn ihr irgendwie Vereinsfunktionär seid oder in irgendeiner Gruppe oder so, dann schreibt mir gerne. Ich komme da auch gerne vorbei, wenn das irgendwie zeitlich und von der Entfernung sich einrichten lässt und dann können wir dann gemeinsam einen Abend auf die Beine stellen und ins Gespräch kommen und vielleicht auch Themen abseits des Buches besprechen. Das macht immer großen Spaß.
Ja, dann sage ich nochmal ganz liebe Grüße an die Fanprojekte in Jena und in Erfurt. Das wäre doch was ganz Passendes für euch sicherlich. Ja, dann das war die aktuelle Episode von Brennpunkt Orange. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann holt euch das Buch, abonniert den Podcast, empfehlt ihn weiter und erzählt uns natürlich auch, kommentiert, erzählt uns, welche Fußballgeschichte wir aus dem Osten etwas näher betrachten sollen. Und dann sage ich Glück auf, macht's gut, bis zur nächsten Folge und dir nochmal ganz lieben Dank.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.